Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Was einen Menschen wirklich auszeichnet, also wirklich auszeichnet, neben den Eigenschaften, die man so haben kann, dass man mal neben Samuel Koch gesessen hat. Oder ich bin mal einem Jungen begegnet, der hat gesagt, sein Vater wäre prominent. Warum? Weil er der 50.000. Besucher auf der Landwirtschaftsmesse in Paderborn war. Ja. Also woran denken wir, wenn wir an Auszeichnungen denken? Vielleicht denken wir an Zertifikate zu Hause an der Wand oder an Trophäen in unserer Glasvitrine zu Hause. Vielleicht denken wir aber auch an Erfolge, an Leistungen. Oder wir denken an Eigenschaften, an besondere Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale, die Menschen haben. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber manchmal werden uns diese Persönlichkeitsmerkmale erst bewusst, wenn diese Menschen nicht mehr da sind. Also wir haben zum Beispiel am Donnerstag meinen Schwiegerpapa beerdigt und da war sehr viel die Rede von seinen besonderen, ausgezeichneten Persönlichkeitsmerkmalen, sowohl die interessanten als auch die besonders dankenswerten. Was einen Menschen wirklich auszeichnet. Heute geht es um die Geschichte oder um die Begebenheit von dem Hauptmann in Kapernaum. Und diese Begebenheit wird uns berichtet im Lukas-Evangelium Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Und das lese ich uns mal vor. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm Folgendes ausrichten. Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Kapernaum ist eine Stadt, die heilsgeschichtlich eine besondere Bedeutung hat, weil Jesus sich dort sehr oft aufhielt und dort auch relativ viel bewirkte, also einige Wunder dort tat. Kapernaum befand sich natürlich wie alle Städte in Israel unter römischer Oberhoheit und das lag an einer strategisch wichtigen Stelle, nämlich an der Handelsstraße, die Jerusalem mit Damaskus verband. Und aus diesem Grunde befand sich in diesem Städtchen in Kapernaum eine Zollstation. Und darum gab es dort auch eine militärische Einheit der römischen Besatzungsmacht. Und der Hauptmann dieser Militäreinheit, dieser Centurio, der wird wahrscheinlich auch der politische, maßgebliche Mann gewesen sein in Kapernaum, also der Gouverneur der römischen Besatzungsmacht in Kapernaum. Und um diesen Hauptmann geht es hier. Dieser Hauptmann ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die von vielen Leuten bewundert wird, die sich ausgezeichnet hat. Also eine wirklich ausgezeichnete Persönlichkeit, und den wollen wir uns anschauen. Wenn man einen Text betrachtet und versucht, als Gesamtheit auszulegen, dann muss man immer vorher Entscheidungen treffen. Man muss so seinen Fensterplatz suchen. Wenn man dort aus dem Fenster schaut, dann sieht man etwas von Windhagen. Aber das ist eine andere Perspektive, als wenn man aus diesem Fenster schaut. Beide Perspektiven sind richtig. Und man muss sich aber vorher mal entscheiden, worauf lege ich den Fokus. Und ich möchte heute Vormittag bei der Betrachtung von Lukas 7 den Fokus darauf legen, welche Bewertungen dieser Hauptmann von Kapernaum erhält innerhalb dieses Textes. Denn es sind drei unterschiedliche Bewertungen, die wir finden. Da gibt es einmal die jüdischen Leiter, die in Vers 4 und 5 von ihm sagen, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Dann finden wir aber auch seine Selbsteinschätzung in den folgenden Versen, Vers 6 und 7. Da sagt er zu Jesus, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ich halte mich nicht für würdig, dass ich zu dir kommen sollte. Und dann finden wir, alle guten Dinge sind drei, bei mir oft beim Predigen, ne, habt ihr schon gemerkt. Dann finden wir noch die Wertschätzung von Jesus. Denn er sagt im Vers 9 von diesem Mann, ich habe einen solchen Glauben in ganz Israel nicht gefunden. Er wundert sich, steht da ausdrücklich, erstaunt über diesen Glauben des Hauptmanns. Drei unterschiedliche Bewertungen ein und derselben Persönlichkeit. Und die wollen wir uns anschauen und dabei immer zwei Fragen stellen. Nämlich die erste Frage lautet immer, was ist der Grund für die spezielle Bewertung dieser Persönlichkeit? Und die zweite Frage, die wir uns stellen, lautet, welche Schlussfolgerung wird gezogen daraus, dass man eine solche Bewertung ausübt oder dass man eine solche Bewertung erhält? Klingt komplizierter, als es ist. Wir schaffen das schon. Und indem wir gemeinsam über diesen Text nachdenken und über diese drei Bewertungen und ihre Gründe und die Schlussfolgerungen daraus, möchte ich euch bitten, auch parallel noch drei andere Fragen mitlaufen zu lassen. Nämlich, indem wir gemeinsam versuchen, uns immer wieder auch parallel dazu zu fragen, wer bin ich in den Augen anderer? Wer bin ich in meinen eigenen Augen? Und wer bin ich aus der Perspektive von Jesus? Zuerst schauen wir uns mal die öffentliche Meinung über den Hauptmann von Kapernaum an, nämlich die Bewertung, die ihm die jüdischen Leiter geben. Da lesen wir in Vers 4 und Vers 5, die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Sie sagen, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Also der Hauptmann von Kapernaum, dieser politische Leiter, hat ein ausgesprochen gutes Image in der Öffentlichkeit. Er wird sehr wertgeschätzt. Er ist sehr angesehen. Und das denke ich nicht nur wegen des Kanzlerbonuses, also weil er sowieso schon ein politischer Machthaber ist, sondern wir finden hier auch noch andere Ursachen. Im Text erkenne ich zwei Gründe. Da wird zum einen in Vers 2 gesagt, der Hauptmann hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Und dieser war schwer krank und lag im Sterben. Aber das Maßgebliche ist, hier heißt es, dass dieser Hauptmann seinen Sklaven, das war ein Sklave, dass er diesen Sklaven sehr schätzte. In der Antike und auch im Römischen Reich war ein Sklave eine Sache, die eigentlich keine Persönlichkeitsrechte hatte, sondern das war ein Sachwert für den Besitzer dieses Sklaven. Und es gab zwar manchmal gute und liebevolle Beziehungen zwischen Sklaven und Besitzer, das war also nicht ausgeschlossen, aber es war nicht selbstverständlich. Der Hauptmann nahm aber die Legitimation, die ihm seine Gesellschaft damals gab, nämlich seinen Sklaven wie ein Gegenstand zu behandeln, diese Legitimation nahm dieser Hauptmann nicht für sich in Anspruch. Hier heißt es ausdrücklich, er schätzte diesen Sklaven. Und dieses Wort, was hier verwendet wird, bringt zum Ausdruck, dass er ihm Ehre entgegenbrachte, dass er ihm eine Würde zusprach, dass er ihn für wertvoll erachtete, dass dieser Mensch für ihn wirklich eine Würde hatte und darum Anerkennung bekam. Wir merken also, der Hauptmann von Kapernaum war eine im zeitgenössischen Vergleich gesehen eine fortschrittliche Persönlichkeit. Er war ein humaner Mensch, er war sozial eingestellt, er respektierte andere Menschen, auch als Führungskraft, die er war. Und da soll es heute auch Führungskräfte geben, die diesem Maßstab noch nicht mal entsprechen. Ja? Also eine bemerkenswerte, eine ausgezeichnete Persönlichkeit. Und dann wird noch etwas gesagt im Vers 5. Die jüdischen Leiter sagen von diesem Hauptmann, er liebt unser Volk und er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Er liebt unser Volk. Der Hauptmann war der Gouverneur, er war der Leiter der römischen Besatzungsmacht. Aber von ihm wird gesagt, von dem besetzten Volk, er liebt unser Volk. Es hätte mich nicht überrascht, wenn sie gesagt haben, das ist ein ehrenwerter Mann, das ist ein kompetenter Politiker, der ist wirklich fair, der ist gerecht. Aber sie sagen von ihm, er liebt unser Volk. Welche Politikerin, welcher Politiker erweckt bei uns diesen Eindruck, ja, dass sie uns lieben und dass das das Motiv ist für ihr Handeln? Also ich will mich nicht über die Politiker beklagen, wir wollen vor allen Dingen für sie beten. Aber das ist doch mal eine Eigenschaft, die nochmal richtig ausgezeichnet ist. Und dieser Mann hat sogar die Synagoge gebaut für die Juden in Kapernaum. Und die meisten Ausleger gehen so weit, dass sie sagen, wenn jemand eine Synagoge baut, dann könnte das nur so zu verstehen sein, dass er wirklich ein religiöses, persönliches religiöses Interesse hat. Und darum gehen die meisten so weit, dass sie sagen, das war ein Gottesfürchtiger, also kein Mensch, der zum Judentum konvertiert ist, aber ein Mensch, der sich an dem alttestamentlichen Gesetz orientiert hat, der also sich in diese Richtung bewegte, der ein Gottsuchender war. Und das bringt die jüdische Bevölkerung ihm auch anerkennend zum Ausdruck. Sie wertschätzen ihn, weil sie diese tiefe Wurzel seiner Persönlichkeit und vielleicht auch die Wurzel aller anderen guten Eigenschaften von ihm darin sehen. Und was ist jetzt die Schlussfolgerung aus dieser Bewertung? Die Schlussfolgerung bei den jüdischen Leitern sieht so aus, dass sie sich bereit erklären, Bittsteller zu werden für ihn bei Jesus. Und das ist eine Besonderheit, denn die Beziehung zwischen der jüdischen Obrigkeit und Jesus war nicht besonders positiv. Und jetzt bewegen sie sich auf Jesus zu und bitten für diesen Hauptmann. Und sie bitten nicht nur für irgendwen, sondern sie bitten für einen Heiden. Das ist auch außergewöhnlich für einen Juden. Also damals, ne, die Heiden, das waren wirklich Menschen, die zurückgewiesen wurden. Und nun gehen diese jüdischen Leiter zu Jesus und bitten ihn, so heißt es ausdrücklich im Text, inständig und sagen ihm, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Sie zählen also alle seine guten Eigenschaften aus, das, was diesen Menschen auszeichnet, und ziehen dann die Schlussfolgerung, er hat es verdient. Das ist berechtigt, dass du ihm hilfst, dass du jetzt mal zu ihm kommst und für ihn etwas tust. Und wir finden das, glaube ich, nachvollziehbar und verständlich, aber es ist gleichzeitig auch gefährlich. Denn in dieser Schlussfolgerung steckt ja drin die Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit. Da ist jemand human, moralisch aufrichtig, das ist ein Guter, also hat er es verdient, dass Gott seine Gebete erhört. Und wir wissen theoretisch, dass die gute Nachricht von der Gnade Gottes in Jesus Christus nichts mit unserem Verdienst zu tun hat, sondern dass es eine Vergebung ist, die ohne einen Anspruch von unserer Seite gewährt wird. Aber mal ganz ehrlich, wie groß ist die Gefahr, dass dann, wenn andere gut von mir reden, wenn das Image in der Öffentlichkeit toll ist, wenn mein Team mich feiert, wie groß ist die Gefahr, dass ich dann diese Schlussfolgerung ziehe und sage, tja, ich bin ja auch ein Guter. Und ich darf das jetzt mal erwarten. Ich darf sogar eine Sonderbehandlung erwarten, vielleicht sogar von Gott eine Sonderbehandlung erwarten. Denn ich leiste ja so viel, auf mich kommt es an, ich bin wichtig. Und dann merken wir, wie gefährlich die Tendenz hier ist und wie schnell wir falsche Schlussfolgerungen ziehen können aus einer positiven öffentlichen Meinung über uns. Ich will damit nicht sagen, dass öffentliche Meinung egal ist. Von der Gemeinde in Jerusalem wird gesagt, dass sie Gunst beim ganzen Volk hatte, Apostelgeschichte 2, glaube ich, oder 4, irgendwo steht das. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Also da war eine gute öffentliche Meinung über die Christen. Oder 1. Timotheus 3, da ist die Rede von der Berufung von Leitern in der Gemeinde. Und da sagt Paulus ausdrücklich, wenn ihr eine Leiterin, einen Leiter beruft, dann soll das eine Persönlichkeit sein, die in der Öffentlichkeit einen guten Ruf hat. Also mit anderen Worten, das ist nicht egal, was die Öffentlichkeit über uns sagt. Aber wir sollten das auch nicht überbewerten. Wir sollten also jetzt nicht denken, wenn die Öffentlichkeit gut über mich denkt, dann denkt Gott genauso gut über mich. Und diese gefährliche Schlussfolgerung, die hat zum Beispiel der Hauptmann nicht gezogen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich zu der Selbsteinschätzung des Hauptmanns. Also eine ausgezeichnete Persönlichkeit in der öffentlichen Wahrnehmung, aber wie sieht er sich selbst? Und da lese ich nochmal Vers 6 und Vers 7. Der Hauptmann ließ Jesus ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Ich bin es nicht wert, sagt er. Also eine ganz andere Selbsteinschätzung von ihm, er orientiert sich nicht an den Beliebtheitswerten, sondern er nimmt in seiner Erklärung Jesus gegenüber eine ganz andere Position ein. Man könnte schon fast sagen, das ist fast ein vernichtendes Urteil über sich selbst. Also er erwähnt nicht seine öffentlichen Verdienste und er setzt Jesus auch keineswegs damit unter Druck und sagt, guck mal hier, die Synagoge habe ich gebaut. Ja, aber jetzt lass mal jucken, Kumpel. Ja? Keineswegs. Ganz im Gegenteil, ich bin es nicht wert. Er geht sogar so weit, er sagt, ich bin unwürdig. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir in mein Haus kommst. Und das ist die Frage, was ist die Begründung dafür, dass dieser Mann eine so kritische Selbsteinschätzung vornimmt? Da liegt vielleicht die Vermutung nahe, dass wir sagen, der hatte Minderwertigkeitskomplexe. Der hatte kein gesundes Selbstbewusstsein. er hat das Volk lieb, das ist so ein Softie, ja? Der hat keine stabile eigene Meinung zu sich selbst. Und wenn wir dann aber in den Text nochmal genauer hineinschauen und das überprüfen, stellen wir fest, das ist nicht so. Sondern im Vers 3 steht, als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Ältesten der jüdischen Obrigkeit zu ihm. Daraus können wir entnehmen, dass sich dieser Mann durchaus bewusst war, was für eine öffentliche Stellung er hatte, und er nahm die damit verbundenen Privilegien auch in Anspruch. Nämlich er nahm Einfluss wahr und sagte, passt mal auf, ihr könnt mal für mich zu Jesus gehen und ein gutes Wort für mich einlegen. Also er nutzt die Einflussmöglichkeiten, die er hat, ganz offen und ganz nüchtern. Und es gibt noch ein zweites Indiz, dass er keine Minderwertigkeitskomplexe hatte, nämlich im Vers 8 sagt er, ich habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich sage, tu dies und das, dann tut er das. Dieser Hauptmann von Kapernaum war sich also seiner Machtposition bewusst und sieht ganz klar und nüchtern seine Stellung im Alltag, aber aus diesem Status heraus, aus seiner Kompetenz heraus, leitet er keinen Anspruch Jesus gegenüber ab. Das ist genau der Unterschied. Er unterscheidet zwischen seiner gesellschaftlichen Stellung und seiner Stellung vor Gott. Im Blick auf seine Stellung vor Gott sagt er eben, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Ich halte mich nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Und dieses Bewusstsein der Unwürdigkeit, das ist deswegen so radikal, weil dieser Hauptmann von Kapernaum eine Gotteserkenntnis hatte, weil er eine Erkenntnis von Jesus hatte. Denn das sagt er ja zu Jesus. Er spricht jetzt hier nicht Gott allgemein an, sondern er wendet sich an Jesus und gibt Jesus damit göttliche Eigenschaften. Und interessant ist besonders, was er in Vers 6 sagt. Er sagt, ich bin es nicht wert. Und da steht im Griechischen das Wort Ikanos. Das bedeutet, dass ein festes Maß, ein fester Anspruch im Raum steht, den man zu erfüllen hat. Ähnlich wie bei der Tauglichkeitsprüfung früher bei der Bundeswehr. Ja, da wurde man getestet, ob man tauglich war, um zu dienen. Manche legten Wert darauf, dass sie nicht tauglich sind. Und manche legten Wert darauf, dass sie möglichst sehr tauglich sind. Und ich fand das interessant. Dieser Hauptmann von Kapernaum sagt, ich erfülle diesen Anspruch Gottes nicht. Ich bin es nicht wert, ich bin ungenügend, bei mir ist es nicht ausreichend. Ich entspreche nicht deiner Heiligkeit, deinem Maßstab und darum bin ich es nicht wert. Und diese Selbsterkenntnis, diese Selbsteinschätzung, die ist wirklich ausgezeichnet, die ist herausragend. Mich hat das erinnert an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer hat mal gesagt, ich bin es nicht wert, dass ich diesem, der nach mir kommt, die Sandalen vom Fuß nehme und seine Füße wasche. Ich bin nicht würdig genug, den geringsten, den niedrigsten Dienst für diese Persönlichkeit, für diesen Retter der Welt zu tun. Und in der gleichen Tradition steht hier der Hauptmann von Kapernaum und sagt, ich bin es nicht wert. Hier verbindet sich Demut mit Gottes Erkenntnis. Aber die Frage ist, was ist die Schlussfolgerung daraus? Wenn er sagt, ich bin es nicht wert, dann könnte man ja sagen, geh weg von mir, Jesus, ich bin es nicht wert. Zwischen dir und mir gibt es keine Brücke. So ähnlich wie Petrus es damals gesagt hat, ja, weiche von mir, Jesus, ich bin es nicht wert, dass du eine Beziehung zu mir aufbaust. Das hätte die Schlussfolgerung auch von diesem Hauptmann von Kapernaum sein können, dass er so verzweifelt ist über sich, dass er sagt, Gott will bestimmt nichts mit mir zu tun haben. Und solche Menschen gibt es. Die sind so zerknirscht, dass sie sich selbst verwerfen und die Möglichkeit, mit Gott im Frieden zu leben, für sich ausschließen. Ich bin zu schlecht. Demut ist nur so lange gut, solange sie mich nicht abhält davon, mich auf Jesus zuzubewegen. In 2. Korinther 7, Vers 10, da beschreibt der Paulus mal beide Möglichkeiten der Selbsterkenntnis. Er spricht von einer Traurigkeit zum Leben und von einer Traurigkeit zum Tode. Die Traurigkeit zum Tode trennt mich von Gott. Ich bin so zerknirscht über mich, dass ich denke, nee, ich bin so weit weg von Gott, das geht nie. Und dann gibt es aber auch die Buße, die Traurigkeit zum Leben, die mich auf Jesus zubewegen lässt. Und das sehen wir eben hier bei dem Hauptmann von Kapernaum. Er ist sehr kritisch in seiner Selbstwahrnehmung, aber diese Demut trennt ihn nicht von Gott, sondern sie verbindet sich mit dem Glauben. Er sieht auf der einen Seite seine Grenze und auf der anderen Seite sieht er die Größe von Jesus. Und die kommt eben in Vers 7, in diesem wunderbaren Ausdruck, in diesem Satz zum Ausdruck, sprich nur ein Wort und mein Diener wird wieder gesund. Also Jesus ist für ihn derjenige, auf den er sich trotz seiner Unwürdigkeit zubewegen darf. Und das macht er. Und damit sind wir dann bei der dritten Bewertung dieses Hauptmanns, nämlich die Wertschätzung des Hauptmanns von Jesus. Jesus sagt, oder von Jesus wird gesagt im Vers 9, Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Diese Haltung bringt Jesus zum Staunen. Also es wird nur zweimal im Neuen Testament gesagt, dass Jesus sich wunderte. Einmal in Markus 6, da wundert er sich über den Unglauben von Leuten und hier wundert er sich über den Glauben eines Mannes, über den Glauben von diesem Hauptmann von Kapernaum. Erstaunt. Wir können also Jesus zum Staunen bringen. Solch ein Glauben gibt es in ganz Israel nicht. Dann wird deutlich, dass es was Herausragendes, etwas Hervorstechendes, das ist wirklich etwas Ausgezeichnetes, sagt Jesus. Dieser Glaube von diesem militärischen Leiter. Und die Begründung dafür finden wir, glaube ich, ausgedrückt in der Art und Weise, wie der Hauptmann sich Jesus gegenüber äußert. Da ist schon mal bemerkenswert, dass er Jesus als Herr bezeichnet. Im Vers 6, er spricht ihn an als Herr. Da steht das Wort Kyrios, das ist eigentlich der Hoheitstitel, den Menschen verwenden, wenn sie Jesus als Gott anreden. Du bist der Herr. Auch die Art und Weise, dass er auf Jesus sich beruft oder die Ältesten zu Jesus schickt und sagt, bittet ihn, dass er meinen Diener rettet. Also, dass er meinen Diener vom Leben, vom Tod errettet und zum Leben wieder ermöglicht, da merken wir, was für eine Erwartungshaltung dieser Hauptmann von Kapernaum hatte. Aber besonders ausgezeichnet ist, glaube ich, dieser Satz, sprich nur ein Wort und mein Diener wird wieder gesund. Ein Wort von dir, Jesus, genügt. Und damit bedient er sich anscheinend seiner eigenen Erfahrungswelt. Er spricht aus seiner militärischen Praxis, nämlich dass man Befehle erteilt und dann sofort dieser Befehl umgesetzt wird. Ich habe ja zu Hause viele schlaue Bücher von schlauen Menschen. Und einer dieser schlauen Menschen, auf die ich gerne zurückgreife, ist Walter Lüthi. Walter Lüthi ist ein Pfarrer in der Schweiz gewesen, der ganze biblische Bücher durchgepredigt hat. Und bei der Vorbereitung habe ich mich erinnert an eine Kommentierung von Walter Lüthi von dieser Aussage des Hauptmanns. Und die möchte ich euch mal gerne vorlesen. Da erläutert Walter Lüthi das folgendermaßen. Er sagt, die Einstellung von dem Hauptmann, die Einstellung und Erwartung ist, dass alle Dinge, Zustände und Vorgänge in unserem Leben zu verstehen sind wie bewegliche militärische Truppen, die letztlich dem höchsten Kommando von Jesus unterstellt sind. Der Höchste ist also Jesus. Nicht weniger als das glaubt und bekennt der Hauptmann und wendet es auf sein Leben an. Das fand ich treffend und schön formuliert. Alle Vorgänge in meinem und in deinem Leben, alle Ereignisse, alle Sachverhalte, da können wir jetzt anfangen zu überlegen, die Sorgen, die du hast im Beruf, die Sorge um deine Kinder, die gesundheitliche oder krankheitsbedingte Situation, die Schwierigkeiten in der Firma, unsere Anliegen in der Gemeinde, aber auch die Unfähigkeit von mir, mein eigenes Herz zu kontrollieren. Alle Vorgänge, alle Sachverhalte in deinem und meinem Leben sind bewegliche Truppen, die dirigiert und kommandiert werden von Jesus. Sag nur ein Wort. Ein Wort genügt. Der Glaube an das Machtwort von Jesus, da wird die Autorität erkennbar, die unabhängig ist von Zeit und Raum. Egal wo Jesus das Machtwort spricht, dann kann an einer ganz anderen Stelle in dieser Welt etwas Großartiges passieren. Das ist der Glaube, der ausgezeichnete Glaube dieses Hauptmanns. Und jetzt, welche Schlussfolgerung zieht Jesus? Jesus wundert sich nicht nur, sondern er bewirkt auch ein Wunder. Dieser Glaube zeichnet den Mann in den Augen von Jesus aus. Und darum reagiert er auch darauf. Können wir Jesus zum Staunen bringen mit unserem Glauben? Oder anders gefragt, wollen wir überhaupt in den Augen von Jesus ausgezeichnet sein? Oder wollen wir nicht ganz anderen Kriterien entsprechen? Damit bin ich wieder bei der Anwendung auf uns selbst. Wer bin ich oder wer will ich sein in den Augen anderer, in meinen eigenen Augen oder in den Augen Gottes? Paulus sagt mal in 1. Korinther 4, es ist mir ein Geringes, dass ihr mich bewertet. Er spricht da von der Gemeinde in Korinth. Und es ist mir auch ein Geringes, was ich selber über mich denke, denn ich bin auch nicht objektiv, sagt er da ausdrücklich, sondern entscheidend ist, was Gott über mich denkt, ob ich Gott wohlgefalle. Und da frage ich mich, in wessen Augen möchte ich ausgezeichnet sein? Ihr kennt wahrscheinlich alle, mehr oder weniger gut, Friedrich Wilhelm Voigt. Der Name wird euch nichts sagen, heute, jetzt hier, heute Morgen. Aber ihr kennt ihn doch unter seinem Pseudonym, Hauptmann von Köpenick, also ein anderer Hauptmann. Der Friedrich Wilhelm Voigt war ein Schuhmacher und ein Kleinkrimineller. Der ist aber berühmt geworden durch Hochstapelei. Er hat sich nämlich im Kaiserreich eine Uniform gekauft und diese Uniform angezogen und hat damit auf einmal einen Status, der ihm in der Gesellschaft Anerkennung gab. Er konnte damit einen Trupp von gutgläubigen Soldaten davon überzeugen, dass er den Auftrag hat, ins Rathaus von Köpenick zu gehen, den Bürgermeister von Köpenick ins Gefängnis zu setzen und die Stadtkasse mitzunehmen. Das ist wirklich passiert, das ist nicht nur eine Anekdote. Das ist ihm gelungen und dieser Coup, Er konnte 12 Tage unentdeckt bleiben. Er konnte nur gefangen werden, weil ein Mitgefangener, dem er diesen Coup mal erklärt hat, geplaudert hat. Er konnte also 12 Tage in Freiheit leben und hat die ganze Stadtkasse von Köpenick verprasst in der Zeit. Aber dieser Coup ist ihm nur gelungen, warum? Weil in der Kaiserzeit alle militärischen Insignien und Ausstattungen eine ganz besondere Bedeutung hatten. Das waren die Statussymbole der damaligen Zeit. Und dieser Statussymbole hat sich der Hauptmann von Köpenick, Friedrich Wilhelm Voigt, bedient und hat sich damit ausgezeichnet, indem er andere getäuscht hat. Also nochmal die Frage, womit will ich mich auszeichnen? Indem ich mich an den Statussymbolen der Gesellschaft orientiere, an meiner eigenen inneren Bewertung? Oder möchte ich so sein wie der Hauptmann von Kapernaum, der einen ganz anderen Weg ging, der die gesellschaftliche gute Meinung über sich, die Jesus ja auch nicht abgelehnt hat, der die stehen ließ, aber damit nicht vor Gott getreten ist, sondern einer sehr nüchternen, kritischen Selbstwahrnehmung, aber mit dem Glauben, sprich nur ein Wort und alles wird gut. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Hauptmann von Kapernaum, für diese Persönlichkeit, in der ein Glaube war. Wir wissen nicht, wie das entstanden ist, aber ein Glaube, der uns wirklich beeindrucken kann. Ein Glaube daran, dass du die Autorität hast, dass du wirklich Gott bist und dass ein Wort von dir genügt, um alles zu ändern in unserem Leben, in unserem Herzen, in dieser Welt. Herr, gib uns diesen Glauben an deine Vollmacht, an dein Machtwort für uns selbst, für unser Leben, aber auch für unsere Gemeinde, für die Menschen, die uns anvertraut sind, für den Weg, der vor uns liegt, auch in die neue Woche hinein. Amen.
Ja, wir singen zusammen noch ein Lied und dabei sammeln wir die Kollekte ein. Und die ist bestimmt für unsere Gemeinde, für die Kosten, die so anfallen im Rahmen der Gemeinde.